Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hi, ich bin leicht angedüdelt.
Moment, es ist 14.32 Uhr.
Ja, ich habe mir noch schnell einen Kaffee und das mache ich häufig, einen Kaffee geholt vor der Aufnahme.
Und dann so rum rein vorher.
Und dann so rum ran. Nee, und dann waren da so leckere Berliner in der Auslage. Und ich dachte, oh, wie lange habe ich schon keine Berliner mehr gegessen?
Ja.
So lecker mit so einer gelben Glasur. Und ich dachte, komm, schlage ich zu. Habe noch einen Berliner geholt und gemerkt, ist ein Eierlikör-Berliner gewesen.
Oh.
Und Eierlikör, da ist Alkohol drin, oder?
Ja, natürlich.
Das habe ich dann gemerkt, als dann ich den Berliner aufgegessen habe, weil ich habe ihn jetzt bezahlt. Mochte ich nicht so, aber dachte, komm, muss jetzt sein.
Ja.
Das heißt, ich habe sehr fettige Finger, alles klebt und ich habe leicht ein Sitzen.
Aber tatsächlich für mich ein ganz normaler Dienstag bisher.
Nee, das ist natürlich übertrieben, aber war schon enttäuschend, da reinzubeißen und zu merken, das ist nicht das, was ich dachte.
Aber da stand doch, also Berliner sind diese flachen mit Zuckerguss.
Ja, da kommt jetzt die Diskussion, heißt das wirklich Berliner oder sind das Schmiggelschmops oder hier?
Amerikaner sagt man, in Bayern sagt man so Berliner und Amerikaner.
Oh ja, gut, bei Amerikaner kenne ich halt diese flachen.
Ja, die meine ich ja.
Nee, ich meine diese runden.
Ach so, Krapfen.
Diese dicken, genau, Krapfen.
Ja, okay.
Krapfen oder Berliner, ja. Schlirum, Larum, das ist für mich die langweiligste Diskussion im Internet überhaupt.
Aber
dass irgendwie verschiedene Dinge in verschiedenen Orten anders genannt werden.
Ja. Aber da stand nicht da, es ist ein Eierlikör-Berliner?
Stand bestimmt da. Ich habe einfach drauf gedeutet und habe gesagt, ich hätte das gern.
Und war auch gar nicht lecker. Gar nicht geschmeckt. Ich finde, so Alkohol generell mit Süßem vermischt, mag ich nie. Also auch so Morcherie ist einfach nur scheiße. Es tut mir leid.
Ich mag generell süße Dinge mit Füllung, die zu flüssig ist, überhaupt nicht. Das fühlt sich dann immer so an, als wäre das so nicht gewollt, dass dann, wenn du so Mangerie reinbeißt, dann das fühlt sich an, als würde das in den Mund pissen gefühlt, dieses kleine Stück Schoko. Ich finde das mega widerlich.
Aber was,
sei denn, wir müssen für die Werbung machen.
Dann sofort
dann,
am besten.
Oh, liebe ich.
Aber was ich halt voll geil finde, ist zum Beispiel Schokolade und ein Glas Rotwein. Das zusammen schmeckt fantastisch, aber Rotweinschokolade stelle ich mir absolut widerlich vor.
Moment mal. Ich finde generell das Prinzip Essen, das betrunken macht, völlig wild.
Ja.
Komplett wild.
Ja, aber es macht ja, wenn man ganz ehrlich ist, macht es ja auch nicht betrunken. Ne? Aber wie sehr musst du Alkohol mögen, dass du dir denkst, so, jetzt komm, das schmeckt jetzt, so ein Berliner schmeckt so geil nach Puderzucker und hat so einen fluffigen Biss und da jetzt noch so ein Schuss Alkohol dazu.
Ja, es war so eine Creme. Da war so eine Creme drin, viel zu viel Creme auch.
In Bayern, ich weiß nicht, ob das hier in Köln auch so ist, in Bayern an Fasching ist es hilariously funny für so Faschingsgesellschaften. Die verteilen dann so Krapfen, also Berliner, mit Füllung. Und in einem von diesen Krapfen ist statt Marmelade oder statt Vanille ist Senf drin. Und es ist quasi dieses Faschings-russisches Roulette mit Gebäck, russisches Gebäck.
Das finde ich wiederum ganz lustig. Also mit Ansage widerlich. Ich finde es sowieso völlig verrückt. Also man kann da viel mehr gagmäßig rausholen aus Essen.
Ja.
Einfach mal so schön, weiß ich nicht, eine Packung Milch umfüllen in so ein Glas Joghurt und dann, nee, Moment, Mayonnaise, ich komme nochmal von vorne rein.
Ich mag so, wenn man in so amerikanischen Filmen sieht, wo es so um die Mitte der 50er, Ende der 50er geht, wo die Hausfrau für die komplette Familie so Frühstück macht mit so Bacon and Eggs und dieser Frühstücksteller ist so angerichtet wie so ein lächelndes Gesicht.
Ja, das hasse ich aber an Filmen, wenn in amerikanischen Filmen dann so Jugendliche rausstürmen und irgendwo hin müssen und die kommen da am Frühstückstisch vorbei und es ist der geilste Frühstückstisch, den du je in deinem Leben jemals gesehen hast. Croissants, Orangensaft, Bacon.
Das ist ein Buffet eigentlich.
8-Gänge-Menü. Dann gehen da hin und sagen, oh, sorry, gotta run. Nehmen sich ein Stück Kirsche oder was auch immer.
Meistens so ein kleines Stück Bacon.
Und hauen ab, wo ich denke, wenn ich diesen Tisch vor mir hätte, egal welcher Termin, ich würde mich hinsetzen und wertschätzen, dass meine Mutter da so ein 6-Gänge-Menü rausgehauen hat. Ja, aber ich noch mal zu meinem Gag-Vorschlag.
Ach so, hast du drüber nachgedacht jetzt?
Ja, Joghurt in Mayonnaiseglas. Und dann einfach löffeln in der Öffentlichkeit.
Ah, glaube ich, würde in Berlin würde sich nicht mal jemand nach dir umdrehen. Tatsächlich. Und nicht mal, wenn du keine Hose anhättest.
Es gibt doch auch diese Curry-Ketchup-Flaschen.
Helas.
Aber als Trinkflaschen, wo man dann Wasser reintun kann und dann daraus trinken kann.
Ja, das finde ich voll gut. Das finde ich auch. Super.
Einfach für maximale Verwirrung sorgen.
Hast du jetzt noch den Geschmack von dem Berliner und den Eierlikör im Mund?
Ja, ist absolut widerlich. Ich hatte einen richtig dollen Bissen genommen und dachte, das muss wieder raus. War aber, die Mülltonne war auf der anderen Straßenseite. Und es ist eine ganz kleine Straße mit einer Fußgängerampel, kein Auto weit und breit.
Ja.
Aber seit ich Wissmacht A moderieren darf, traue ich mich nicht mehr, über rote Ampeln zu laufen.
Ja, du kannst schon bei Rot über eine Ampel fahren, aber dann musst du dich halt überfahren lassen. Also wenn du bei Rot über die Ampel gehst und da kommt ein Auto.
Gutes
dann
Beispiel, so jetzt zeige ich, warum Beispiel nicht. Ja. Nee, ich habe so Angst, niemand weit und breit, trotzdem traue ich mich nicht mehr, über rote Ampeln zu gehen, weil ich da irgendwie Angst habe, dass dann ein Kind das sieht und denkt, ah, okay, ja dann.
Ich habe auch so einen ganz komischen Geschmack im Mund. Und zwar, ich habe vorhin, bevor ich losgegangen bin, um hier zum Büro zu gehen, habe ich noch schnell einen Kaffee getrunken und direkt danach noch Zähne geputzt. Mm. Und also so diesen Kaffee-Geschmack so mit dieser Mentholfrische zusammen verstrichen.
Ja.
Ist ein bisschen wie After Eight schmeckt das jetzt in meinem Mund. Ich glaube, ich habe so einen Geschichtslehrer-Mundgeruch gerade.
Oh, lecker. Ja, generell, man soll gar nicht so schnell nach dem Essen Zähne putzen. Das ist gar nicht so gut, hat mir meine Zahnärztin erklärt.
Ja,
lieber so eine halbe Stunde Abstand. Wie beim Schwimmen. Nach dem Essen direkt schwimmen. Was ich aber nie verstanden habe so richtig.
Wie ist mit Zähneputzen nach dem Schwimmen?
Während des Schwimmens. So im Freibad einfach so. Nee, zu widerlich.
Das.
Ja, aber mit dem Wasser, das habe ich nie verstanden. Weil was passiert dann? Und vor allem, was machen Meerestiere? Die fressen noch dauernd, wenn sie im Wasser sind.
Aber ich glaube, das ist vielleicht noch, weiß ich auch nicht. Also offensichtlich ist ja die Gefahr, dass du ertrinkst, oder? Also wenn du mit zu vollem Magen
so voll, dass man dann absinkt, wenn man so schwer wurde.
Wenn man sich nicht mehr tragen kann.
Es sei denn, man isst irgendwie was Kohlensäurehaltiges, dann ist man wieder safe.
Stimmt.
Deswegen ist auch unter jedem Boot eine Rettungsweste und ein 6er-Pack 7-Up, dass man sich reinballern kann, damit man schwebt.
Sehr gut.
Naja, jedenfalls leicht angedüdelt und verschmiert. Hast du mitbekommen, dass es Filmnews gibt? Einerseits soll Indiana Jones 5 ins Kino kommen.
Ja.
Was mittlerweile kommt. Also Harrison Ford.
Wie alt ist er inzwischen?
Der geht auf die 80 zu, glaube ich.
Ist es dann nicht inzwischen vielleicht auf der Suche nach allem, weil er halt alles vergisst inzwischen? Der
ist mittlerweile so alt, er gehört selber in ein Museum. Er wird von anderen Schatzjägern gejagt. Er braucht auch keine Schatzkarten mehr, erinnert sich daran, wo das verbuddelt wurde vor 1000 Jahren.
Bei Indiana Jones, also Indiana Jones waren ja wirklich so Highlight-Filme meiner Kindheit. Ich weiß noch wirklich jeden Moment, wo ich jeden Indiana Jones das erste Mal geguckt habe und wirklich alle Filme 20 Mal gesehen.
Ja, der erste Teil ist auch mein Lieblingsfilm tatsächlich.
Dein Lieblingsfilm?
Von einer meiner Filmen? Lieblingsfilme.
Wieso?
Weil ich, also erstmal das Gefühl als Kind, den gesehen zu haben, das beeinflusst einen natürlich, wenn man das auch heute noch mal sieht, aber ich finde es einfach ein sehr guter Film. Der erste Indiana Jones-Film ist, finde ich, einfach fantastisch.
Finde ich auch.
Es hat alles. Abenteuer, Action, Indiana leichte Jones. Sexuelle Belästigung.
Ja. Ich finde den Dreier fast besser. Mit seinem Vater.
Den
und
fand
so.
Ich auch super. Ja, den fand ich auch super. Der zweite ist so mittel.
Auch fantastisch. Nee. Mit diesem Todestempel, wo sie vorher an diesem bei diesem Abendessen zusammen sind. Und
dieses Affenhirn essen.
Und das Affenhirn essen und bei einem Gericht schwimmt so ein Auge hoch und so. Finde ich hilarious.
Und wo dann Indiana Jones, nicht James Bond. Wobei Indiana Jones so ein bisschen der Dschungel-James Bond ist.
Das stimmt. Wenn du jetzt dir einen aussuchen müsstest, mit dem du ein Abenteuer erlebst. Wäre es James Bond oder wäre es Indiana Jones?
Ich glaube mittlerweile James Bond.
Ja.
Weil mit Harrison Ford, das muss doch voll anstrengend sein. Der Mann ist über 70, mit denen irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Auf der ganzen Fahrt nach Timbuktu hörst du die ganze Zeit, was er über das Gendern denkt und warum die Generation aktuell verweichlicht ist. Das muss ich mir nicht geben. Ganz im Ernst. Was soll es für ein Film werden? Indiana Jones, der Kampf gegen Rheuma. What the fuck? Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt als Fan trotzdem.
Den Vierer habe ich nicht mehr geguckt. Der Indiana Jones 4 war, glaube ich, mit Aliens.
Das Königreich des Kristallschädels.
Da habe ich nicht rein. Also bei Aliens habe ich mir gedacht, sorry, jetzt bin ich raus.
Da war ich gerade interessiert, aber nee, war auch nichts. War nix.
Aber
wirklich.
Ja, aber in welcher Zeit spielt dann der neue Indiana Jones? Ist das dann so? Also ich würde schon gern sehen, wie Indiana Jones versucht, so ein iPhone zu bedienen oder so.
Sein bisher größtes Abenteuer: das Öffnen einer PDF.
Ja, genau. Das Update installieren. Indiana Jones auf der Suche nach der verlorenen Puck.
Okay, jetzt haben wir alle durch. Jetzt haben wir es durch. Ich glaube, es ist Ende der 50er, Anfang der 60er.
Okay.
Ja, das ist die eine News. Und die andere ist, es wird gerade ein neuer James Bond gesucht. Deswegen hatte ich den Namen auch die ganze Zeit im Kopf gerade.
Gesucht wird ein neuer?
Ja, weil Daniel Craig hat ja jetzt seinen Lauf durch.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wer wird der Nächste?
Hast du den letzten James Bond, hast du gesehen?
Welcher war das nochmal?
Der, bei dem
der wo Schluss, der Bösewicht die Weltherrschaft will.
Genau.
Wo die Russen, die irgendwie böse sind.
Mit der attraktiven Frau, wo man so ein bisschen ignorieren muss, dass James Bond die ganze Zeit ein bisschen creepy anbaggert.
Ja, ja, doch, den habe ich gesehen. Da, wo der, ist das der, wo man erst denkt, oh shit, jetzt ist er in der Sackgasse.
Ja.
Und dann hat er aber ein Gadget, mit dem er sich befreit.
Aber vorher, das ist der, wo vorher aber der Bösewicht seinen kompletten Plan verrät, weil es sicher ist, dass James Bond gleich stirbt. Der
da,
ist es.
Da, wo tausendmal auf ihn geschossen wird, aber niemals getroffen. Nee, hab ich nicht gesehen.
Also, hab ich auch nicht gesehen.
das liebe ich an James Bond-Bösewichten, dass sie, wenn die den fangen, dass sie dann immer. Also, deren Ziel ist es ja eigentlich, James Bond zu eliminieren.
Ja.
Aber es ist immer, James Bond kriegt irgendwie eine Nacht spendiert und der Bösewicht ist auch immer besorgt. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht, Mr. Bond. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Mr. Bond. So, ich dachte, ihr seid Feinde. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz eigenartige Dynamik. So eine Hassliebe.
Ja, du hast ja angefangen, alle James Bond, haben wir auch schon mal drüber geredet, von Anfang an nochmal durchzugucken.
Ich habe jetzt den letzten Roger Moore, da bin ich gerade. Und Roger Moore war einfach 58 in seinem letzten James Bond-Film.
Merkt man das? Welcher ist denn der letzte von Roger Moore, wie du sagst?
A View to Kill, also eine tödliche Aussicht oder so auf Deutsch.
Weiß ich gar nicht, ob ich den kenne.
Das sind nicht von James Bond-Film. Paris. Und da ist auch dieses Phänomen, der Bösewicht hat rausgefunden, dass James Bond James Bond ist, aber macht nichts. Also er erlaubt sogar seiner Frau, mit ihm zu schlafen und sorgt sich darum, dass ihm. Und dann haben die so ein komisches Pferderennen. Es ist ganz eigenartig.
Wie hat er das rausgefunden? Also hat er recherchiert oder stand einfach daneben, als James Bond gesagt hat, mein Name ist Bond, James Bond?
Das ist der erste Film, wo mir aufgefallen ist, dass er einen Decknamen benutzt. Sonst läuft er immer rum. Glaubst du, James Bond läuft rum, sagt, mein Name ist denkt den Decknamen aus. Mein Name ist
Jones, Indiana Bond. Jones, fuck.
Er sagt dann ja auch mal Bond, James Bond. Es wirkt so, als würde er sich einen Decknamen versuchen auszudenken. Und dann Bond, fuck. James Bond. Nein, schon wieder meinen echten Namen gesagt.
Welches Gadget hat er in dem Film? Also das fand ich immer bei den Filmen, die ich geguckt habe, am coolsten, wenn er bei Q war, also bei dem verrückten Erfinder. Und erst so Gadgets vorgeführt wurden, die hilariously lustig nicht funktioniert haben. Also wo dann irgendwie im Hintergrund irgendein Praktikant gesprengt wurde oder so. Und dann wurde ihm das Gadget präsentiert, dass er dann so, was weiß ich, der Kugelschreiber bei GoldenEye, bei dem man, wenn man irgendwie zweimal auf diese Kappe hinten drauf drückt, der dann zu einer Bombe wird, wo man genau weiß, okay, das wird noch das entscheidende Gadget in dem ganzen Film. Welches kriegt er bei A View to Die? Wie
heißt A View to Kill.
A View to Kill.
Auch im Film sagt der eine Mensch dann, oh, what a view, und der andere, View to Kill.
Und schlagen die dann ab.
Und dann schlagen die so ab. Nein, das schlagen die nicht ab. Aber das war wohl damals auch so ein Ding, den Titel des Films im Film sagen.
Oh, kurz reingrätschen, ohne was zu spoilern, Triangle of Sadness hast du auch gesehen.
Habe ich gesehen, ja.
Und auch für Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben, sehr früh am Anfang fällt der Satz, relax your triangle of sadness.
Ja, und ich habe den im Kino gesehen. Ich habe ganz laut gemacht.
Haben alle, weil ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn zu Hause angeguckt. Aber war es dann so, dass im Kino alle
Nein, ich war in so einem sehr hippen Kino mit sehr kultivierten Menschen, die alle sehr viele Filme kennen. Und ich habe halt diesen als Gag so und wurde angeguckt, als wäre ich der größte Trottel aller Zeiten. Ja, zu Recht ein bisschen, aber war enttäuschend.
Und bei View to Kill sagt er, what a nice view.
Und dann sagt er, a view to kill for.
Okay, und was ist das Gadget, das er kriegt?
Er kriegt kein Gadget, er hat es einfach. Die haben die Szene geskippt in diesem Film, wo er diese Gadget kriegt. Und es sind die 80er, das heißt, die Gadgets sind Sachen, die heute in jedem Smartphone irgendwie ganz normal sind. Mhm. Und sein Gadget, das er da benutzt, ist, er scannt quasi was, seine Brieftasche legt er auf und scannt dann was.
Das ist ein
krasses Gadget. Ja, so ein Checkbuch, da legt er seine Brieftasche drauf, zieht einmal drüber und dann wird ihm dieser Check gedruckt und dann hat er es gescannt und kopiert.
Okay, aber das ist jetzt, ist das entscheidend für den Rest des Films? Also
Nein, es ist einfach ein Hinweis, den er dann da hat. Das ist einer der schlechtesten James-Bond-Filme, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber bei dem letzten ist ja James Bond, jetzt Spoiler Alert, gestorben. Deswegen wird
das war ein fetter Spoiler.
Ja, aber der ist ja schon 2 Jahre alt, der James Bond.
Na gut.
Also wer den jetzt nicht, das ist dann sorry. Also,
also
mir hat Patrick Stenzel, liebe Grüße, beim Neo Magazin Royale, als wir im Autorenraum saßen, 2 Tage nachdem Avengers Endgame rauskam, gespoilert, dass Iron Man stirbt.
Okay, 2 Tage, was passiert? Nein, jetzt mittlerweile, die Halbwertszeit ist abgelaufen. Ja. Mittlerweile weiß man das. Da gibt es einen sehr lustigen Gag, den ich gehört habe und über den wurde ich gespoilert. Jemand gesagt, ich habe Allergien und darum, als die Avengers zu Staub wurden, musste ich weinen.
Ah.
Und dann habe ich erst gelacht, dachte ich, warte, als was als passiert wer zu was ist?
Wurde?
Als was? Wer was? naja, ja, wahrscheinlich wird das dann einfach rebootet. Also es geht von vorne los. Nur langsam gehen ja die Bücher aus. Ian Fleming hat, glaube ich, 12 Bücher oder so geschrieben.
Ich finde es auch echt einfach so mittelmäßig geschrieben, ehrlich gesagt, teilweise.
Ja, also. Aber wenn man in die alten, jetzt sind wir viel zu tief, zu ernst auch im James-Bond-Thema drin. Aber das sind eigentlich eher so Comedy-Filme gewesen früher.
Ja, weiß ich. Aber meinst du, es wird eine Frau?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird weder eine Frau noch jemand, der nicht weiß ist. Ja. Ich glaube, da wird man einfach
die Money Machine weitermachen.
Ja. Finde ich aber okay, ja. Weil ich finde, bei James Bond auf so einer Metaebene, er ist ja Teil des Establishments. Er ist ja kein guter Typ. Er mordet für die Regierung.
Ja, aber er hat die Lizenz dazu. Und wenn wir in Deutschland eins gelernt haben, ja, dass du mit einer Lizenz kannst du alles.
Haben Sie Dokument A, Absatz B und Schein C? Ja dann feuerfrei. Dritte Durchschrift
hier. Ja, genau.
Stimmt. Aber in einem Film kriegt er die Lizenz entzogen.
Ehrlich?
Ja, im Film Lizenz zu töten.
Und was macht er dann, um die wieder zu kriegen?
Er tötet weiter.
Er tötet einfach weiter.
Er tötet genug Leute, bis es dann wieder okay ist.
Okay.
Naja, gut. Letzte Filmsache. Ich bin gerade dabei, sehr viele Filme zu gucken. Mhm. Hast du Wednesday gesehen?
Das ist eine Serie auf Netflix, wo es um die Kleine von der Addams Family geht.
Genau.
Nee, habe ich nicht gesehen. Wollte ich aber gucken. Und zwar wollte ich tatsächlich damit anfangen, an Weihnachten, weil Belly und ich besuchen doch immer ihren Teil der Familie, also ihre Tante, Onkel und die ganzen Kids, die da mit dabei sind. Und Belly hat eine kleine Cousine, die ist jetzt 12 und die haben wir jetzt seit 3 Jahren oder so nicht gesehen. Ich habe von der schon mal erzählt. Und ich habe mit der früher, als wir da immer hingefahren sind, immer an Weihnachten haben wir immer einen Film zusammen geguckt. Das war damals Ostwind, haben wir zusammen geguckt. Hilarious. Geht es um ein Pferd, das heißt Ostwind. Und die Besitzerin, das ist ein 15-, 16-jähriges Mädchen, und die haben immer mega Trouble, weil immer der Hof von Ostwind und von der Oma von dem 15-jährigen Mädchen soll immer an irgendeinen Großinvestor verkauft werden. Immer. Und man kann es dann nur retten, indem man dann ein Pferderennen gewinnt und so.
Ja, hast du, weil so funktionieren Geschäfte.
Ja.
Hast du denn jedes Mal, als Ostwind der Name fiel, immer gemacht? Ostwind, komm her! Wo ist der Film?
Wir haben auch den Barbie-Film zusammen geguckt und ich habe immer, da war sie 7 oder so, und dann da habe ich immer versucht, so Game of Thrones Anspielungen, Gags zu machen. Und ich sag mal so,
Falsches Publikum.
Sehr viel Stille im Fernsehzimmer. Aber
stell dir vor, die wären mega angekommen. Und dann merkst du, warte mal, warum verstehst du?
Und dieses Jahr war es auf jeden Fall so, dass wir das erste Jahr die wieder besucht haben. Jetzt, wo Corona jetzt ist, wie es ist. Ich will nicht sagen vorbei, aber wo halt jetzt der Status ist, wie es ist. Und dann habe ich der geschrieben, der kleinen Cousine, hey, was gucken wir denn dieses Jahr? Wollen wir die Tradition ja weiterführen? Mhm. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und meinte, ja, gucken wir Wednesday. Und dann meinte ich so, ja, das kenne ich nicht. Weiß ungefähr, worum es geht, musst du mir dann aber erklären. Und dann meinte sie, hä, wie kannst du das nicht kennen? Das ging voll rum auf TikTok.
Ja, das war so ein Phänomen. Und was mich sehr schmerzt, weil es eine okaye Serie, aber ist sehr auf die 12. Also,
worum geht's?
Wenn ein Charakter, also weißt du, was die Addams Family ist?
Ja.
Und sie ist Teil der Addams Family und ist halt, die sind halt alle so Mischung aus, es gibt alles in dieser Welt. Es gibt Werwölfe, es gibt Zauberer, es gibt Telepathie, Telekinese. Irgendwie, da ist alles möglich, da geht alles in dieser Welt. Und die sind halt in einer Schule und da hängt die halt rum und erlebt Abenteuer.
Es ist so eine College-Story dann
eigentlich. Ja, genau. Okay. Und es ist halt sehr auf die 12. Da ist kein Charakter traurig, ohne einmal in die Kamera zu gucken und zu sagen, ich bin traurig. Und dann werden so Schilder lang getragen, wo drauf steht, sie ist traurig. Mhm. Und dann wird nochmal zum Regisseur geschnitten, der dann in die Kamera guckt und sagt, in der Szene ist die Figur gerade traurig.
Aha.
Und dann kommt die Lexikon-Definition für Trauer rein und dann geht's erst weiter.
Okay, verstehe.
Also ist es überhaupt nicht subtil.
Was ist die Handlung? Also was muss Wednesday erleben? Ist jetzt
zu komplex, um da jetzt reinzugehen. Ich wollte eigentlich nur auf ein Phänomen hinaus, was ich da beobachte, was ich sehr, sehr lustig finde. Und zwar gibt es eine Figur, die ist einfach nur eine Hand. The Thing.
Ja, das eiskalte Händchen.
Genau.
Ja.
Und die kann natürlich nicht reden. Trotzdem ist die wichtig, weil die eine handelnde Figur ist.
Hat die ein Smartphone und schreibt damit?
Nein, sie macht so komische Handzeichen. Und aus irgendeinem Grund verstehen alle anderen Figuren, was diese Hand sagt und meint.
Ja, aber Zeichensprache einfach?
Nee, es ist irgendwie, keine Ahnung, macht so eine ganz eigene Zeichensprache, weil es ist ja auch nur eine Hand. Du brauchst ja für Gebärdensprache beide Hände.
Ja.
Und das Problem, das dann aber aufkommt, ist, wenn die Figuren wissen, was die Hand meint, aber wir wissen es nicht, dann müssen die das ja noch mal wiederholen.
Ja.
Und es gibt so viele Ausflüchte, wie das eingebaut wurde, dass die Figur noch mal wiederholt, was die Hand gesagt hat.
Aber man hätte es doch relativ einfach mit Untertitel machen können.
Das wäre clever. Stattdessen, wenn die Hand sagt, wir sollten vielleicht mal in der Schublade nachgucken, dann sagt Wednesday, du hast recht, vielleicht sollten wir mal in der Schublade nachgucken.
Oh Gott.
Was meinst du mit, wir sollten mal in der Schublade nachgucken? Und das ist ein Phänomen, das so häufig auftritt, was mir dann erst klar wurde, wie oft es Charaktere in Filmen gibt, die alle verstehen, weil es zu umständlich wäre, dass sie einfach reden, weil so eine Hand kann nicht reden. Chewbacca, bestes Beispiel aus Star Wars, der redet ja nicht, der macht und dann muss Han Solo sagen, du hast recht, vielleicht sollten wir mal in der Schublade nachsehen.
Stimmt.
Und wie verarscht sich diese Figuren vorkommen müssen. Stell dir vor, ich würde so mit dir reden. Du sagst was und ich wiederhole es und denkst, hab ich doch gerade, sag mal, liegt's an mir oder wiederholt er dauernd, was ich sage? Hält er mich für dumm?
Bei Star Wars gibt's ja sogar relativ viele Figuren, bei denen das so ist, ne?
Ja.
Der C3PO.
Ja, du hast recht. Vielleicht ist der vorne. Ich hab mich doch gerade gesagt, Mann!
Ja.
Hör mir doch mal zu. ich find's auch teilweise lustig, wenn dann Chewbacca so macht und es ist so ein 2-Sekunden-Laut. Und dann hat er aber also in den 2 Sekunden kommuniziert, so 30 Sätze.
Aber das denke ich mir voll oft bei irgendwelchen Reportagen oder sowas, wo, keine Ahnung, die Reisfelder in Vietnam. Und dann wird so eine Reisbäuerin interviewt und die sagt, also ich kann kein Vietnamesisch, ne? Aber sie sagt 2 Worte. Und die Übersetzerin macht dann wirklich auch so 7-8 Sätze total kompliziert formuliert und denkt mir so, das hat sie gerade nicht gesagt. 100%.
Okay, Chewbacca, wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, also Chewbacca sagt, dass er zum einen toll findet, wie ich übersetze, zum anderen mag er meine Ausstrahlung,
ich rieche sehr gut.
Toll, ich rieche sehr gut und er sagt außerdem ja. Ungefähr so die Vibes hat es. Ja. Und es gibt auch eine sehr, okay, letztes Filmding, eine sehr lustige Szene bei Star Wars, habe ich letztens auch nochmal geguckt. Die Situation ist wie folgt. Ben, also Obi-Wan Kenobi, ist gestorben.
Seid ihr per Ben? Also seid ihr so gut befreundet?
Nee, damals, dass du Ben also in den alten Filmen hat er sich selber Ben genannt.
Ah, okay. Und das kenne ich ab und zu, wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, die so über Musiker sprechen und dann, was weiß ich, geht's um Casper und dann sagt auch jemand, ja, der Ben und ich. Und dann so,
Bro. Alles klar. Alles klar. Ja, auf jeden Fall ist der gestorben. Und Ben und Luke Skywalker kannten sich so 2 Wochen, der hat den ausgebildet. Zeitgleich ist der Heimatplanet, der gesamte Planet von Prinzessin Leia in die Luft gesprengt worden.
Bis da war es auch gar nicht drin.
Der gesamte Planet. Und jetzt stell dir vor, bei mir ist es so, der Typ, den ich seit einer Woche kenne, ist tot. Und dein Planet wurde ausgelöscht. Wir sind in einem Raumschiff und wir fliegen durch die Trümmer deines Planeten, wo alle Menschen, die du jemals gekannt hast, drauf waren. Und ich lehne mich aus dem Fenster und erzähle dir, wie traurig ich bin und du musst mich trösten. Genau, original, die Szene gibt es in dem Star Wars Teil. Es geht um Lukes Trauer, oh, Ben ist tot, oh nein, und da muss Leia ihn trösten, während die buchstäblich durch die Überreste ihres Planeten fahren.
Aber sie fragt kein einziges Mal so nach oder gibt mal so einen Hinweis, dass wir jetzt vielleicht mal über sie sprechen.
Nicht mal sowas
wie, hinten bin ich aufgewachsen, naja.
Oh ja, erzähl mir mehr von dem Typen, den du seit 2 Wochen kennst, der tot ist. Weißt du, wer auch tot ist? Alle Menschen, die ich jemals gekannt habe. Aber reden wir wieder über deine Gefühle. Ja, okay, sorry, genug zu Film.
Gibt's eigentlich irgend so ein Move, irgendwas, was du kannst, wenn es so ein Zweikampf gäbe, ne?
Ja.
Früher, wenn man an so Heerschlachten in so Filmen denkt, war es ja oft so, dass die 2 Heere standen sich gegenüber und der eine Feldherr und der andere Feldherr haben sich abgesprochen, jeder schickt den besten Mann und die treten 1 gegen 1 gegeneinander an.
So kennen wir es aus Troja und allen anderen Hollywood-Filmen.
Ich weiß nicht, welcher Film noch. Das ist auch nur Troja tatsächlich.
Das ist mit so einer Autorität erzählt. Ja, wir Geschichtsstudierenden wissen ja, damals war es so, die beiden Heerführer. Und dann schickt einer Achilles vor.
Genau.
Und der andere sagt
jemand,
dann,
der offensichtlich größer und stärker ist und man denkt sich, oh, Achilles hat aber bestimmt keine Chance. Ja, hast du so eine Fähigkeit, weil bei Achilles ist es so, kann dann, ich glaube, der wirft ihm den Bär nee, aus.
Nee, es ist erstmal wie folgt. Ja. Mega der Boss-Move.
Ja.
Der Riese vom einen herkommt, ja, ist ein 3-Meter-Mann. Seine Leute feuern ihn an. Und dann der andere lächelt nur so siegessicher, der andere fällt her und sagt, der ist zwar cool, aber jetzt kommt mein Typ und ruft Achilles!
Achilles, ja.
Ich glaube, er sagte Achilles aus irgendeinem Grund.
Lois.
Er hat und dann sagt, oh fuck, versprochen, Achilles! Achilles und ich, wir sind auf der Basis. Ich nehme Obi-Wan Kenobi, nenne ich Ben. Achilles, bin ich Achilles. Darth Vader, ich nenne ihn einfach nur Daddy. Also, bei uns ist das so. Nee, und dann jubeln seine Leute auch und dann kommt der nicht.
Ja, ich kann mich erinnern.
Er kommt nicht und dann kommt er zu spät.
Ja, weil er vorher noch in irgendeinem Zelt mit irgendwelchen Girls war, ne?
Ja, was übrigens super eigenartig ist, weil wenn man sich die Sage von Achilles anguckt, er hat halt einen Schildbruder, mit dem er zusammen aufwächst,
ja,
mit dem er zusammen trainiert, mit dem er das
Schildbruder heißt.
Also einer, der mit ihm trainiert und der mit ihm in die Schlacht zieht und so und mit dem er sich auch ein Bett teilt.
Mhm.
Und die sind obviously, also wirklich obviously gay.
Mhm.
Also das ist ganz sicher eine Homo. Als er gestorben ist, wollte er mit der Asche von ihm zusammen vermischt beerdigt werden.
Ja.
Also es ist ganz sicher, dass das mehr als nur Mitbewohner sind. Und das wurde aus irgendeinem Grund, also wir kennen den Grund, Homophobie, aber dann im Nachhinein so negiert und dann so verneint und dann wurden die, nein, die sind einfach nur gute Freunde. Soweit, dass in dem Hollywood-Film, wo zum ersten Mal groß diese Sage aufbereitet wird, die erste Szene, in der wir Achilles sehen, der offensichtlich eine homoerotische Beziehung hatte. In der ersten Szene liegt er bei 2, 3 nackten Frauen im Zelt.
Damit die Frage mal geklärt
ist. Ja, damit Hollywood ganz klar, nein, das ist ein richtiger, krasser Mann. Nein.
Ja.
Das ist Achilles.
Aber wie viel wird er dann gerufen und kommt dann nicht? Ne?
Er kommt zu spät und auch mit so einem Schulterzucken. Und dann wirft dieser Riesentyp ihm Speer entgegen, den er ausweicht.
Ja, genau.
Und dann macht er diesen Sprung und sticht ihm das Schwert in den Hals.
So ist es, exakt.
Und sagt dann, ist das wirklich alles?
Exakt, ja, genau. Und das ist also sein Move. Und hast du sowas,
wenn und jetzt sagt auch, außerdem, ich bin nicht homosexuell. Ganz egal, was alle antiken Quellen sagen. Ich bin nicht, nochmal. Okay. Und dann geht der Film weiter.
Gibt's irgendwas, was du so gut kannst, dass du sagen würdest, okay, ich übernehme die Verantwortung für das komplette Heer?
Ja, mehrere Dinge.
Ja.
Würfeln.
Mhm.
Schnick, schnack, schnuck.
Mhm.
Und wenn man am Bahngleis steht, genau da stehen, wo wirklich auch die Tür vom Zug zum Halten kommt.
Das hast du schon mal gesagt, dass das ein Skill von dir ist. Mhm. Mir hat ein Freund letztens erzählt, man kann am Bahnsteig gucken, wo vom ICE, also wo die Wagen des ICE halten. Ja,
das kannst du in der App gucken, nicht nur das.
Nee, du kannst sogar gucken, wo die Türen aufgehen.
Oh, das wusste ich
ja
nicht.
Ja, und zwar am Bahnsteig selber gibt es irgendwie so, weil das ja magnetisch funktioniert, gibt es so Punkte, muss ich nochmal genau nachgucken. Und dann kannst du mit so einem Signal und dann kannst du genau gucken, wirklich auf einen Meter, wo der Waggon hält und wo dann die Tür ist.
Worauf muss ich da achten? Ach, krass.
Das muss ich nochmal genau fragen, aber es gibt diese.
Das ist immer nach Gefühl gemacht, aber vielleicht spüre ich so Magnetfelder.
Ja, das kann sein.
Verrückt. Man kann in der App auch, also kann man halt ganz normal gucken, wo der eigene Sitzplatz ist, wenn man einen reserviert hat. Und an den Türen, das ist jetzt ein Service-Announcement, ganz viele Menschen gehen rein und merken dann, oh, mein Sitzplatz ist ja ganz am anderen Ende des Waggons. Mhm. Und dann ist so ein Kuddelmuddel. An den Türen steht, welche Sitzplätze auf der Seite sind. Also wenn man Sitzplatz 20 hat und auf der Tür steht Sitzplatz 1 bis 50, dann steigt man in der Tür ein, um schnell zu seinem Platz zu kommen. Das nur mal so als Service-Announcement.
Ich weiß nicht, ob ich so ein Skill hätte, aber ich kenne jemand, der, glaube ich, auch in dieser Zeit von Achilles und Troja und so, glaube ich, schon weit vorne in der Auswahl für den Typen, der für das Ganze herkämpft gewesen wäre.
Wenn es um sein Talent ginge.
Wenn es um sein Talent
ginge. Was ist denn sein Talent?
Klimmzüge.
Oh, okay, das kann ich mir aber gut vorstellen.
Ein Bekannter von mir aus Berlin, der war so ein bisschen kleinerer Dude, aber Pumper ohne Ende. Also wirklich, der hatte Oberarme und Bizeps, das habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Wirklich, wirklich krass. Und ich laufe mit dem in Berlin so frühen Abend die Rehwaler Straße lang, was ja so die Club- und Partymeile mehr oder weniger ist. Und er und ich gehen so Richtung RAW-Gelände und uns kommt eine Gruppe junger Männer entgegen, die uns so abchecken von oben bis unten und dann an alle am Bizeps von meinem Kumpel halt hängen bleiben. Tobi heißt er. Bizeps von Tobi hängen bleiben. Und Tobi so, ist alles okay? Und einer von den Dudes halt so, wie viele Klimmzüge machst du? Und Tobi so,
alles klar.
Ja, geht, kann ich schon ganz gut. Und der Typ so, ja, ich schaffe mehr als du.
Aber die kennen sich nicht.
Kennen sich nicht, auch mitten auf der Straße. Und am helllichten Tag war irgendwie so ein Sommertag. Und ja, ich schaffe mehr als du. Und Tobi so, ja, weiß ich nicht, kann sein. Und ich habe schon gemerkt, dass er sich so...
er macht sich so bereit.
Er macht sich schon so bereit. Und dann der Dude wieder so, ja, sag mal eine Zahl. Und dann sagt Tobi, nee, sag du eine Zahl. Und ich stehe so dabei und so, oh yeah, I'm in for a treat. Und dann auch ganze Gang von dem Typen, von dem Herausforderer, nenne ich jetzt mal, versammelt sich schon so um uns rum. Und es entsteht schon so eine Wettbewerbsspannung.
Natürlich.
Also es ist schon Tension in der Luft. Und dann, sag du eine Zahl. Nee, sag du eine Zahl. Und dann sagt Tobi so, ja, komm, ist ja alles cool. Du schaffst bestimmt mehr als ich. Und, aber mit so einem Unterton,
mit so einem Sinn. Ja, mit so einem, ich gönne es. Wir wissen beide, wer eigentlich mehr schafft. Ja, genau. Aber komm, ich gönne dir
jetzt. Und das war der Trigger, wo der andere Typ dann gesagt hat, nee, wir klären das jetzt. Wir machen das jetzt aus.
Ich glaube, das wollte Tobi. Das war umgekehrte Psychologie.
Es war keine Sekunde aggressiv. Aber es war halt sehr, es war so eine kleine Prise toxische Männlichkeit, aber wo es noch so okay ist.
So die spaßige.
Ja, genau, die spaßige.
Die spaßige Prise.
Und dann, meinte der Dude halt so, ja komm, aber dann, wenn wir das jetzt machen, also wenn wir uns jetzt gegenseitig beweisen, wer mehr schafft, wenn wir jetzt in so einen Wettbewerb steigen, dann um Geld. Und Tobi zieht sich wieder, ja, ich weiß nicht, um Geld, ehrlich, um wie viel willst du denn? Und der Typ so, ja komm, 100 Euro.
Oh.
Und Tobi so, 100 Euro, ja, aber wenn, lass doch um 1000 Euro.
Was?
Ja, lass doch um 1000 Euro. Und der Typ zuckt zusammen, war aber schon so committed. Ja. Und seine ganze Gang stand halt so um ihn rum. Und der war auch fit. Also der hatte auch, der hat wahnsinnig trainiert. Das hat auch so einen Tanktop an und so. Also wirklich, holy shit. Aber Tobi meinte sie ja so um 1000 Euro. Und der Typ kam halt nicht mehr raus.
Wie alt war der nochmal?
Ich war so 26, 27, Tobi so alt wie ich.
Okay, also kein Alter, in dem 1000 Euro einem nicht finanzielles Knick brechen könnten.
Es ist richtig viel Geld, es ist immer richtig, richtig viel Geld. Und ich weiß auch, Tobi war Koch, also der war jetzt auch nicht rich.
Ja.
Und 1000 Euro. Und der andere Typ so, ja, weiß ich nicht. Und seine Kumpels dann so, ja komm, den packst du, der ist viel kleiner, den packst du. Und dann sind wir als Gruppe, wir waren dann so, keine Ahnung, 8 Leute, durch Friedrichshain gelaufen, haben einen Geldautomaten gesucht, weil natürlich niemand von den beiden hatte 1000 Euro dabei.
Ja, klar.
Und dann Tobi als erstes 1000 Euro abgehoben, hat dem anderen auch gezeigt. Der andere Typ auch 1000 Euro abgehoben. Und dann standen wir da an einem Geldautomaten, jeder mit dem Geld in der Hand. Und dann war so, ja, aber wo machen wir jetzt Klimmzüge? Wo ist es? Also, es gibt hier keinen Spielplatz in der Nähe von der Rehwaler Straße. Es gibt jetzt hier kein Fitnessstudio, wo wir kurz mal rein können. Es wäre auch blöd, so im McFit sozusagen. Ja, so,
sorry.
Wir sind keine Mitglieder, aber könnten wir ganz kurz, wir haben hier was zu klären. Und dann sind wir durch Friedrichshain gelaufen und dann irgendwann haben wir so ein Baugerüst an so einem
Sanierungs... Aber wie lustig, ihr seid dann durch die Straßen gelaufen und habt verschiedene Orte dann geprüft.
Genau,
auch. Genau. Und dann so an Türen so, vielleicht der Rahmen, nee.
Exakt
nee,
sowas. Auch seine Kumpels, also die Kumpels von dem Herausforderer, so in die Seitenstraße gelaufen, wieder zurück, komm, nee, hier ist nichts und so. haben nichts gefunden und dann irgendwann haben wir halt so ein Baugerüst an so einem sanierungsbedürftigen Haus gefunden und dann auch angetestet und funktioniert. Und es war auch geil, weil ich habe für Tobi angetestet, damit der sich noch nicht verausgabt.
Natürlich.
Und die Kumpels von dem Herausforderer halt für den angetestet. Und dann ging es halt los. Dann haben die, also wurden die Regeln halt ausgemacht.
Ja, was waren die Regeln genau?
Greifen, wie man will. Also heißt nicht nur nach vorne greifen, sondern du konntest schon so nach hinten greifen, schafft man ja natürlich mehr.
Ist
und,
das so?
Okay. Schaffst du viel mehr. Und man darf den Daumen um die Stange rumlegen.
Ja.
Was ja auch hilft und so. Also Freestyle.
Okay.
Und aber halt, man musste immer mit dem Kinn über die Stange drüber. Und der erste Typ macht halt 30 Stück.
Ah, aber die haben nicht gleichzeitig gemacht?
Nee, hintereinander.
Ah, der andere aber Typ das, wird da würde jetzt mein innerer Stefan Raab ausschlagen, weil dann hast du ja einen Vorteil. Der als zweites macht, hat einen Vorteil.
Wieso?
Weil du hast vor Augen, du bist bei 30 und du weißt einen noch, dann machst du den einen noch, egal was ist. Aber wenn du in die Leere hinein Klimmzüge machst,
ja, das kann sein.
Psychologisch gesehen.
Ich weiß gar nicht, was ich meine. Ich glaube, die haben Münze geworfen.
Weiß ich aber nicht genau. Aber wäre lustig, wenn dann, okay, wer fängt an
als erstes Klimmzüge die Münze? Darum.
Okay.
Das ist ja beim Darts so. Beim Darts ist es ein Vorteil, wenn du anfängst.
Warum?
Und weil du immer vorlegen kannst und weil es meistens so ist, wer als erstes x Sätze erreicht, gewinnt.
Ach so, okay. Aber und, es gibt keinen Nachwurf?
Es gibt schon einen, also es gibt Nachwurf bis zum so und so vielten, ist ein bisschen kompliziert. Okay. Auf jeden Fall ist es immer ein Vorteil, wenn du anfangen kannst.
Ja.
Und was die machen, um rauszufinden, wer anfängt, ist, die werfen Darts vorher. Und zwar,
das heißt, sie spielen ein Spiel, um rauszufinden, wer beim Spiel anfängt.
Genau, das heißt ausbullen. Die, und das findet auch nicht auf der Bühne statt, sondern vor dem eigentlichen Match. Und wer öfter ins Bullseye trifft, darf dann anfangen.
Ah, okay.
Das finde ich voll geil, weil man ja schon sieht, wer besser ist und der darf dann noch anfangen.
Wäre aber auch geil, wenn dann, um das rauszufinden, eine andere Sportart.
Ja.
Also wir spielen eine Partie Pool, um rauszufinden, wer als erstes den Dart werfen kann, um dabei rauszufinden, wer als erstes die Klimmzüge machen muss.
Ich glaube, die haben eine Münze geworfen, das weiß ich aber nicht mehr, das ist lange her. Und dann durfte, genau, der andere hat angefangen, macht 30 Stück, was irre viele Klimmzüge sind.
Ja.
Also wirklich irre viel. Und dann ist Tobi dran und macht wesentlich schneller und bei 31 hat er aufgehört. Der hat einfach einen mehr gemacht.
Das ist ein Boss-Move.
Der hat einfach einen mehr gemacht. Sich nochmal, als er oben war, vergewissert.
Ja.
Habe ich 31, ne? Du hattest 30.
Und dann hat er gesagt, ist das wirklich alles?
Und dann hat, ja, genau. Und dann hat er losgelassen und der andere Typ hat ihm einfach die 1000, also der war natürlich wahnsinnig enttäuscht.
Klar.
Aber war sportsmannmäßig, hat ihm die 1000 Euro gegeben. Und Tobi hat dann den Abend, hat mich dann schadfrei gehalten den Abend.
Was heißt schadfrei?
Ja, die alle Drinks bezahlt haben.
Ja, klar. Aber das sind so Momente, wenn man im Fitnessstudio trainiert. Das sind die Fantasien, die man hat.
Ja.
Deswegen, es gibt keinen anderen Grund, 80 Backshoulder-Scrubs zu machen.
Ja.
Oder den Latissimus Matitibus irgendwie zu trainieren.
Du nie in eine Situation, wo du damit flexen kannst.
Nein, niemals. Nee. Im Alltag hast du drei Muskelgruppen, die du brauchst und nicht mal die so richtig. Das war's.
Liegestütz, Klimmzug und vielleicht noch irgendwie
Sit-Ups
oder so.
Also nicht mal. Wann muss ich mich jemals an der Kante so hochziehen?
Ah, das gibt's schon oft,
oder? Ja, wenn
also
du Indiana Jones bist.
Ja, vielleicht. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du dir der neue Indiana Jones, da wahrscheinlich ist es eher so, dass sie so drei Stufen richtig Probleme bereiten. Kann ich mir vorstellen.
Wir haben den Tempel gefunden, aber es gibt leider keinen Fahrstuhl. Verdammt. Mein bisher größtes Hindernis. Gibt's keinen Seniorenaufzug? Nein. Ah, Leute, wir müssen abbrechen.
Ja, und aber das sind wirklich so Fantasien, die man dann im Fitnessstudio hat. Dafür trainiert man ja eigentlich. War es bei dir auch so, als du noch wesentlich jünger warst, so Ende der Grundschule, Anfang Gymnasium, als man so Mädchen als so anfängt, dass man Mädchen gut findet. Und dann hat man sich so vorgestellt, dass man die aus irgendeiner gefährlichen Situation rettet, die man gut findet. Hattest du das?
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Aber ich wundere mich, dass ich das nicht hatte.
Ich hatte das schon und dann findet die einen ganz toll. Also völlig verschoben.
Was war da so für Szenarien? Die Schule brennt und man.
Sowas oder ein Räuber kommt und den Scoutbeutel klauen oder so.
Ja, natürlich. Ein Räuber kommt in die Schule.
Ja.
Ja, das finde ich fantastisch. Was ich mir häufig vorstelle, ist, wenn ich Bares für Rares gucke. Ich habe keine einzige kriminelle Ader in meinem Körper. Aber jedes Mal denke ich, das müsste man ausrauben. Die haben so viel Bargeld da, locker keine Security.
Das stimmt eigentlich.
Da mal einmal ausrauben und du gehst mit vollen Taschen. Du bist der meistgehasste Mensch Deutschlands, wenn du Waldi irgendwie seine 80 Euro nimmst.
Ja.
Aber das ist doch Jackpot.
Ja, und du kannst halt die ganzen Wertgegenstände noch mitnehmen und dich dann für die nächste Folge Bares für Rares anmelden.
Stimmt.
Ich habe hier alles, was ihr in der letzten Folge hattet.
Ja. Der Waffenbruder von Achilles.
Ja.
In dem Film, in dem Hollywood-Film, ist das übrigens sein Cousin. Und dadurch wird der Film und die Geschichte so viel schlechter und so viel weniger nachvollziehbar, weil Achilles' Motivation, den zu rächen und so, ist so viel logischer, wenn man im Original halt versteht, oh, die sind ein Liebespaar und der ist blind vor Wut, weil er halt die Liebe seines Lebens verloren hat.
Der Waffenbruder stirbt sehr früh im Film.
Ja, ne? Patroklos heißt der. Und wer mal eine etwas originalgeteure Erzählung dieser Geschichte lesen möchte, kann ich nur das Lied des Achill ans Herzen legen. Mhm. Toller Roman, tausendmal besser emotional als die Hollywood-Adaption. Und ergibt auch so viel mehr Sinn.
Aber es wäre doch auch echt an der Zeit, so eine neue Hollywood-Adaption zu machen. Warum erzählt man das nicht?
Also ganz viele griechische Sagen sind eigentlich völlig LGBTQ-mäßig. Das wurde komplett rausgewaschen in den Hollywood-Erzählungen. Ich glaube, die Zeit ist reif. Man könnte da gerne noch mal ein paar, also falls Hollywood gerade zuhört, Mr. Hollywood.
Mr. Hollywood hört zu. Hollywood ist listening.
Lassen Sie jetzt mal kurz 3 Sekunden lang diese Sekretärin in Ruhe und hören Sie uns zu. egal. Ich habe eine Rubrik dabei, falls du möchtest. Und zwar, heute habe ich gelernt das.
Ja, super.
Heute habe ich gelernt, dass der Song All By Myself, kennst du den?
Ja.
Sing mal.
All by myself.
Folgendes Szenario. Du bist in der Schule, ein Räuber kommt rein in die Klasse und du denkst dir, yes, dafür habe ich Liegestütze geübt, dafür habe ich Backshoulder-Scrubs gemacht. Dann sagt er, Diana, der heimliche Schwarm von Christian, die wird entführt, es sei denn, Christian kann sehr gut, denkst du, ja, ja, sehr gut All By Myself singen.
Ah,
na, shit, sorry, Jana. Fuck.
Ich kann wirklich gar nicht singen.
Ich auch nicht.
Ich kann mich, ich hab, da habe ich aber auch so ein ganz trauriges Erlebnis. Und zwar musstet ihr auch in der 5. Klasse, also als ich dann an eine neue Schule ans Gymnasium gekommen bin, mussten wir alle vorsingen, wer in den Chor muss oder darf. Also das war auch immer geil, wenn die Musiklehrer versucht haben, uns zu verkaufen, wie cool es ist, in den Chor zu gehen, wo man dann noch so die 7., 8., 9. Stunde da bleiben durfte am Donnerstag, um dann irgendwie bei so Schulveranstaltungen zu singen. Und dann musste jeder vor der ganzen Klasse vorsingen. Und dann wurde ich beurteilt.
Wie unangenehm.
Super unangenehm.
Auch wenn du gar nicht in den Chor wolltest.
Auch wenn du gar nicht in den Chor wolltest. Und
aber waren die Lehrer auf so umgekehrten Stühlen und hatten so einen Buzzer vor sich? Und konnten sie dann so umdrehen?
Ja, das. Und ich weiß noch, man musste sich ein Lied aussuchen.
Mhm.
Und ich habe, wie ein weirdes Kind war, This Land Is Your Land von Woody Guthrie
gesungen.
Okay. Mega. Also, das ist auch gleich so, wenn ich sofort in der Klasse unbeliebt machen will, bei allen, nimmst du so ein Lied. Und das habe ich vorgesungen und ich musste, nach 10 Sekunden hat mein Musiklehrer gesagt, okay, passt.
Danke, reicht. Reicht. Danke.
Nie wieder was gehört.
Komisch.
Bin nicht in den Recall gekommen damals.
Ja, Klassiker. Ich hätte Tequila genommen. Tequila. Naja, das finde ich ganz schlimm. Ich kann auch sehr, sehr schlecht singen und finde beim Chor, also vor allem ist es ja auch häufig kirchlich, da ganz spannend, dass es keine so richtig neuen Hits gibt. Also zumindest nichts, was ich so kenne. Diese ganzen Klassiker, Kirchenlieder sind ja sehr, sehr alt.
Ja, aber was es schon oft gab, ich bin ja im Dorf aufgewachsen und wir waren, ich glaube, ich kann mich an 2 Mal erinnern, als meine Eltern versucht haben, Kirchen noch irgendwie auch selber sich einzureden, dass es eine coole Veranstaltung ist, da waren dann manchmal so Independent-Gottesdienste mit so Bands, die dann
Lieder neu interpretiert haben. Christlicher Rock und so.
Genau.
Ja gut, das stimmt. Ich glaube, da gibt es viel mehr, als wir beide jetzt kennen. Ich glaube, es gibt recht viele freshe, fast schon Hipster-Kirchen.
Mhm.
Aber die OGs, die katholische Kirche, wird jetzt nicht plötzlich da beim Gottesdienst sich erheben, um einen Jay-Z-Song zu singen oder so. Da werden dann die ganz alten Schinken mal rausgeholt.
Sag deine Top 3 Jay-Z-Songs.
Das kann ich nicht, weil in 10 davon das N-Wort drin vorkommt. da werde ich jetzt nichts von vorsingen. jedenfalls habe ich gelernt, dass All By Myself ein Lied von Eric Carmen ist und offiziell gecredited Rachmaninoff, der bekannte Pianist, weil das nämlich die Melodie ist aus einem Pianokonzert von Rachmaninoff, ein sehr bekannter russischer Pianist, der aber in den 50ern gelebt hat.
Hm.
Und die Melodie von All By Myself ist daraus gesampelt quasi. Und es ist so nah beieinander, dass der Singer-Songwriter Eric Carmen von All By Myself meinte, ja, also eigentlich muss ich den crediten. Also wenn ich jetzt El Hotzo wäre, würde ich es einfach übernehmen.
Mhm.
Bin ich nicht. Deswegen sollte da schon Credit rein, woher ich das hab. Und deswegen ist Rachmaninoff offiziell, wenn er jetzt noch leben würde, würde er jedes Mal GEMA bekommen, wenn der Song gespielt wird.
Das ist spannend, weil jetzt gerade ja so eine Phase ist in der Musik, wo wahnsinnig viele Ende 90er, Anfang 2000er Songs
Blue und so.
Ja, genau. Neu aufgelegt werden, geremixed werden. Und das Ding ist, dass die Interpreten, die das jetzt neu rausbringen, oft bei den gleichen Verlagen sind wie die Musikrechte von den Originalen.
Ja, das ergibt ja total Sinn.
Und genau, und dann kannst du es ohne Probleme einfach nehmen. Aber wie war das bei Rachmaninoff? Also
keine Ahnung.
Haben die einfach einen Gag gemacht und den da reingeschrieben?
Nee, ich glaube tatsächlich, ist es wirklich, ich habe mir das dann angehört.
Aber die haben ja nicht die Rechte geklärt.
Ich glaube, wenn du lang genug tot bist, hat sich das mit den
Rechten. Das weiß ich irgendwie nicht, ob das nicht ein Urban Myth ist.
Das weiß ich auch nicht, aber es gibt sehr viele Songs, die auf klassischer Musik, also Bach wird auch voll
oft. Ja, klar, das habe ich ja selber gemacht. Ich habe ja selber ganz oft irgendwelche Klassik-Sachen gesampelt.
Ja.
Aber ich habe einfach immer gehofft, dass nie jemand merkt.
Und ich merke das niemand.
Ja.
Also falls jemand Bock hat auf Klagen, falls Anwälte
die
drauf
Sachen,
sind.
Die ich für, also ein Song, den ich für die Hilterputz gemacht habe.
Ja, du meinst diesen
Das ist also, das ist ein so ein Prog-Rock, Progressive-Rock-Sample. Und da habe ich einfach fast nichts verändert. Also das, ich habe mich dann auch, es gibt einen Unterschied, wenn du Musik machst zwischen, du bist, du komponierst es, bist der Komponist, oder du bist der Produzent. Wenn du Produzent bist, bist du derjenige, der es zusammenbaut. Und wenn du komponierst, dann sagst du, ich habe mir das einfallen lassen. Also ich habe wirklich die Musik geschrieben. Und ich habe, als ich die Beats für diese Beats gemacht habe, habe ich explizit in den Vertrag schreiben lassen und auch in die Credits, dass ich Produzent bin.
Und nicht Komponist.
Mir kann nichts passieren.
Clever, abgesichert.
Aber die haben reingeschrieben, also die haben sich selber die, die Komponisten-Credits geholt. Also die haben das
Sample
nicht geklärt.
Scheiß auf Bach.
Ja, das war schon, also es war so ein Prog-Rock-Sample aus den 70ern, das man schon finden kann. Also
ja, gut.
Habe ich einige Sachen. Ey, ich habe für so einen anderen Australier, Briggs hieß er, habe ich einen Song gesampelt von Uriah Heep und habe ich einfach 16 Sekunden geloopt. Und da, also ein 16-Sekunden-Stück komplett genommen, einfach Drums drunter, ein bisschen neu geschnitten und so, ein bisschen Bass dazu gespielt und so, aber einfach.
Im Grunde ist es das.
Im Grunde ist es der Song. Und das war auch nicht so unerfolgreich und das kam auch nie, gab es auch nie ein Problem.
Ja, das ist so schmerzhaft, wenn jetzt David Guetta irgendwie zur Melodie von I'm Blue irgendeinen Song remixt, da weißt du halt genau, wie das passiert ist. Hm. Die Leute, die die Rechte an diesem Song haben, haben die eingekauft und meinten so, wir haben hier noch einen Song rumliegen, ist jetzt 20 Jahre her, war mega der Hit damals.
Mach was Neues draus.
Mach was Neues draus und dann wird das komplett lieblos in so einem Wochenende in so einer One-Billion-Dollar-Menschen zusammengebastelt, wird es für 2 Wochen ein Hit und dann gerät es wieder in Vergessenheit.
Ja.
Also es ist wirklich, hat mit Kunst gar nichts mehr zu tun.
Ja, es hat auch schon auch was. Es ist auch eine kreative Leistung.
Ja, das stimmt natürlich.
Das schon.
Das stimmt natürlich.
Ja, und bei Rachmaninoff, also das finde ich eigentlich geil, dass der in den Credits steht. Weiß man, hast du noch irgendwie Zusatzinfos dazu? Hat davon irgendjemand was? Irgendwelche Nachfahren von Rachmaninoff kriegen die da jetzt?
Nein, cool? Soweit ich weiß nicht. Es ist nur so eine Ehrensache quasi. Und finde ich einen guten Move von dem. Also ich glaube, da draußen sind sehr viele Musikerinnen und Musiker, die also eigentlich einen Großteil ihrer Loops irgendwo rausgezogen haben, aber meinten, ach komm, das wurde jetzt gesampelt. Und er hat halt gesagt, nee, das ist Piano-Konzerto Nummer 9 von Rachmaninoff, hat mich dazu inspiriert. Wenn man es hört, es klingt auch wirklich sehr ähnlich. Und hat gesagt, er will bitte crediten als Komponist.
Es, dieses Credit-Ding, das ist eh krass. Also ich, Freunde von mir, das sind so Songwriter, die schreiben auch für wirklich große deutsche Popmusiker, Musikerinnen, auch die größten, die es so gibt, schreiben die halt Texte. Und da geht es wirklich dann um den Deal, wie viel Prozent von dem Song du zugeschrieben kriegst. Also da geht es oft gar nicht darum, wie viel hast du wirklich beigetragen, sondern die klären im Vorfeld, Splits heißt es, klären die Aufteilung von den Songs. Und was da ganz oft dazu kommt, ist, sagen wir mal, die schreiben für Künstlerin XY, schreiben die einen Song, die hat aber selber gar nicht mitgeschrieben, steht aber dann in den Credits. Einfach, weil das vorher so ein Vertragsding ist, weil du ja natürlich dann jährlich GEMA-Kohle kriegst.
Ja, also das ist alles total unromantisch.
Das ist alles
total unromantisch. Das ist übrigens auch der Grund, hast du jemals gefragt, wenn du ein Filmplakat siehst, und das ist für Indiana Jones 5, und rechts ist irgendwie, keine Ahnung, Dua Lipa, daneben Indiana Jones in der Mitte und daneben links ist dann, weiß nicht, die Leiche von Sean Connery, die dann nochmal ausgebuddelt wurde. Und dann steht aber über deren Köpfen nicht, wie es eigentlich sein sollte, über Dua Lipa steht nicht Dua Lipa, über Harrison Ford steht nicht Harrison Ford, sondern es ist vermischt. Über ganz links steht Harrison Ford, dann kommt erst Dua Lipa und dann kommt Sean Connery und denkst dir, warum? Warum nicht einfach über dem Kopf von Harrison Ford sein Name? Das hängt damit zusammen, dass der als erstes genannt wird, am meisten Geld bekommt.
Ah.
Das nennt sich, glaube ich, Billing. Ich weiß nicht, wie der offizielle Ausdruck ist. Aber das ist so geregelt, dass das mitverhandelt wird und dass der, also der Schauspieler, die Schauspielerin mit am meisten Kohle auch als erstes genannt wird.
Ach,
okay. Also, falls euch jemals fragt, wer von denen hat wohl den besten Schauspiellied abgeschlossen? Soweit ich weiß, kann man das an dem Filmplakat ablesen.
Rüdiger, sagst die Leiche von Sean Connery, als der gestorben ist, habe ich getwittert, weil das ja dann natürlich in den Trending Topics war und alle irgendwie Beileidsbekundungen und Fotos mit sich und dem gepostet haben und sonst was, habe ich geschrieben, jetzt, wo Sean Connery tot seid, seid ihr wieder alle Fans, sagt mir mal 3 Songs von dem.
Ja.
Und dann haben mir wirklich Menschen geantwortet, ja, sag mal, bist du dumm? Der war Schauspieler.
Ja, gut.
Ja, gut.
Egal.
Internet.
Dann klopf mal bitte. Heute habe ich gelernt, dass
Ja, Tagi, ich glaube.
Hast du ein Highlight der Woche?
Yes, habe ich.
Dann mache ich doch mal die Formalitäten. Liebe Menschen, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Hören. Es macht wahnsinnig Spaß, dass wir das machen dürfen. Und es freut uns sehr, dass Menschen das hören und uns unterstützen und uns bewerten und uns nette Kommentare schreiben.
Wer steht eigentlich bei uns auf dem Cover zuerst?
Moment. Ja, Christian Huber und ja. Tarkan Bakci. Warte mal, da muss ich meinen Billing-Contract nochmal hier abchecken. Aber ist es denn ein richtiger Reihenfolge?
Das ist eine richtige
Reihenfolge. Du stehst links und da steht Christian Huber ja. Und ich stehe rechts und da steht Tarkan Bakci.
Okay.
Na, jedenfalls, bewertet uns gerne mit allen Sternen, die gehen, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr uns hört. Und lasst uns einen netten Kommentar und empfehlt uns vor allem weiter.
Yes.
Dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist eigentlich relativ unspektakulär, habe mich heute aber sehr gefreut. Und zwar hatte ich vormittags einen Termin und habe ich mir einen Kaffee geholt. Einfach einen normalen, schwarzen, ich glaube, es war sogar Filterkaffee. Und habe dazu ein Gebäck geschenkt gekriegt. Das war so ein fluffiges,
war's
leichtes.
War es mit Eierlikör gefüllt?
Das war nicht mit Eierlikör gefüllt, okay. Was ein bisschen enttäuschend war. Dafür habe ich mir selber Rum in den Kaffee geschüttet. Das war so ein fluffiges Mandel-Marzipan-Gebäck, was ich finde ein Risiko ist von der Bäckerei, weil nicht jeder mag Marzipan.
Ja, Marzipan ist überhaupt nicht mein
Ding. Ist gar nicht deins, ne?
Nee, Lakritz und Marzipan, ne.
Ja, Marzipan komplett meins.
Wenn ich bei einer Schlacht nach vorne gerufen werde und die Aufgabe ist, wer kann mehr Marzipan essen, sage ich, sorry Leute, wir müssen Troja, ich werde das nicht anfassen, nicht mal mit der Kneifzange.
Ich habe mich darüber riesig gefreut und es hat fantastisch zu dem Kaffee gepasst und das war mein Highlight der Woche.
War das denn wie in der Deutschen Bahn-Situation, dass sie dann so, die geben ja auch manchmal so kleine Schokoladenstückchen raus, die sind mein Lieblingsgast, war es so ein Promo-Ding? Oder hat die dir persönlich einfach eins geschenkt?
Ich glaube, dass bei jedem Heißgetränk so ein kleines Gebäckstückchen dabei ist. Steht aber nicht auf, stand nicht auf der Karte und nicht auf der.
Okay,
auf
also dem kann auch Anhang. Sein, dass das einfach was Persönliches da war.
Könnte sein.
Ich hatte als Kind immer den Tick, ich habe sehr viel und immer gerne geteilt, außer Eis. Eis habe ich nie teilen wollen, aus irgendeinem Grund. Außer einmal, da habe ich meiner Oma erlaubt, großzügig, hier schlag hier noch ab und hier noch ab und hier noch ab. Mhm. Und meine Eltern dachten sich schon so, weil die sind ja Füchse. Warte mal, dieses Kind ist ein liebes Kind, teilt alles, aber Eis ja nicht. Hat die mich beiseite genommen, meinte, was war, hast du Eis geteilt, finde ich ja toll. Und dann meinte ich, ja, das ist mir vorher runtergefallen. Und da war überall Dreck und das wollte ich nicht essen.
Oh nein.
Also es kann sehr gut sein, dass dieser Marzipan,
das macht mir das jetzt nicht kaputt.
Dass sie gemerkt haben, oh, da ist eins hinter den Kühlschrank gefallen, das seit 6 Wochen da lag. Ja, wegschmeißen, na komm, ich verschenk's jetzt an den Typen.
Oh.
Kann auch sein.
Gut, okay.
Kann auch sein.
Was ihr teilen könnt, ist diese Folge.
Oh!
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.